literarische Podcast von Enno Hesse. Heute Der Kreislauf der Dinge, eine musikalisch-philosophische Lesung in 6 Teilen. Teil 1. Der Klang der Wirklichkeit. Der Klang der Wirklichkeit hat keine Wiederholung. Wo sich altbekannte Klänge mischen, wirkt's dem Eingewöhnten ganz vertraut. Und es scheint ihm gar so altbekannt zu sein, dass er meint, vorab zu sehen, was da wartet, um die nächste Ecke. Freilich ist dies Illusion, denn Wiederholung kennt das Leben nicht. Selbst wenn Menschen ihre eigenen Muster wiederholen, auf besseres Gelingen hoffend als beim vorangegangenen Mal. Nun kommen neue Klänge, neue Elemente zueinander hin, und unvermittelt wird ihm klar, dass gestern alles anders war, dass selbst der Morgen anders roch und sie nicht wiederkehren, die eingeübten Wir-Gesänge. Nun ist es ein neues Wir, ein Wir, von dem gefühlt er selbst erst Teil muss werden, ein neues, das man hören lernen muss, weil die nächste Eck ihr allgemeines Unbekanntsein selbst ignorantem Sehen offenbart und man tatsächlich hinsehen muss und schauen, was da wirklich ist, statt blind den eingewöhnten Weg zu gehen. So weckt Neues unsere Seelen auf und nichts bleibt eingeschliffen gleich, und in Wahrheit wissen wir das auch. Ein System, das lebt, ist immer variantenreich. Leider bleibt der Zustand allgemeiner Neuheit meist nicht allzu lang. Schnell ist er gewöhnt auch an den allerneuesten Klang und kehrt zurück in seine Illusion. Das, was da geschehen wird, das weiß er schon.
City nights on the side of the water. I have been holding on, my friend. I've been holding on to warm embraces in the summer wind on the sand dunes of our youth. On the sand dunes of our youth. City nights on the side of the water. I have been holding on like you. I've been holding on to warm embraces in the summer wind and the sand dunes of our youth. On the sand dunes of our youth. On the side of the water, I have been holding on like you. I've been holding on to those warm embraces in the summer wind and the sun. sand dunes of our youth, in the sand dunes of our youth.
Ich atme ein. Die kalte Luft. Sie kommt von außen, ohne Selektion, zu mir. Und von meinen Lungen wird sie ohne mein Entscheiden fein diffundiert in 10 hoch 14 Zellen meines Leibs. Dort wird Inspiriertes ganz zu meinem eigenen Selbst, ehe ich erwärmte Luft ausatmend in den Kreislauf hauche. 20.000 Atemzüge sind mir pro Tag gegeben. Und jeder davon hinterlässt mich anders, als ich vorher war. Gleich welches Wort in meinem Kopf entsteht, Inspiration war vorher da. In einer weit entfernten Welt, vor langer, langer Zeit, erwachte einst ein Geist in dunkler Nacht und sah im stillen Wasser neben sich den großen, klaren Mond erstrahlen. So nah schien er, dass man ihn hätte greifen können, und als der Geist die Hand ausstreckte, kräuselte das Wasser sich, und er sah nur noch die Wellen, und in den Wellen sah er sich. Sein eigenes Greifen wirken im Tanz mit der Natur des Sees, den Mond aber erfassen konnte er nicht. Indem er sich zur Seite drehte, um wieder in den Schlaf zu sinken, fiel ihm der Gedanke zu, dass Sehen und Begreifen doch recht unterschiedlich seien, vielleicht gar Gegenteile, die gemeinsam nie erscheinen, das Sehen nur in Stille lebt und das Begreifen durch den eigenen Sturm gar krause Wellen schlägt, die, was es dort zu sehen gibt, die gesamte Gegenwart unsichtbar hinter sich verbergen. So wurde es ihm offenbart. Freilich hatte er all das am nächsten Morgen ganz vergessen, wie es so oft mit Träumen in der Nacht geschieht. So wurde all dies nie geschrieben, nie erzählt und ward schlussendlich nie geschehen. Heute fühl auch ich mein Sehen stets verzerrt in krausen Wellen. Was ich ganz unbemerkt als wahr erkannte, färbt heimlich meine Sinne ein, und du, mein Freund, mein mir Verwandter, bleibst unerkannt in deinem Sein. Es ist nicht der Völkerhass, der unser halbes Land vergiftet. Es sind nicht die Hassenden, die Gruppen Gleichgesinnter finden. Es sind oft die Ängstlichen, die Grenzen ziehen, die Terror säen und Gleichgesinnte an sich binden. Und ich sehe in dir, Bruder, auch mein eigenes Sehen an. Ich zweifle gar so manches Mal, ein Mensch zu sehen, der, wie ich auch, glauben, lieben und hoffen kann. Und dabei weiß ich doch, dass Liebe auch die Wellen überwindet. Dass jemand Steine in mein Wasser warf und mich wild aufpeitschen will, tötet nicht den Glauben mir, dass jeder, auch wenn ich es noch nicht sehe, Teil von meinem Wasser ist. Ich glaube, und ich werde still. Von ganzem Herzen lächle ich dich an, weil man, auch wenn man aufgewühlt ist, ein Lächeln vielleicht sehen kann, und ich entscheide mich dazu, kein Terrorist der Angst zu sein. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin. Woher kann ich das wissen? Wo schaut man denn hin, um Teile davon zu erfassen? Im Spiegel? Im Vergleich mit den Models? In meinem Gehaltscheck? In den Augen von dir? In der Firma, die ich gegründet, im Messer, das ich geschmiedet, im Maße des Glücks, das mir vom Leben beschieden? Flüchtig war doch noch immer all das, von dem ich so manche Erkenntnis erhoffte, und letztlich ist doch der ganze Versuch, zu greifen und fassen, im lebenslangen Bestreben, dem Leben noch Richtung und sinnhafte Verbindung zu geben, in sich am Ende noch flüchtig. So flüchtig. Ich möchte nicht in Panik versinken oder Panik verbreiten. Ich möchte nicht mein Erleben über endliche Schönheit einem Ängstlichen geben, der aufhört zu glauben, die Sinne verschließt und in seinem sicheren Kasten nicht mehr genießt, was allezeit da ist, in jedem von uns. Und sei es auch flüchtig. So flüchtig. Flüchtig ist die Zeit des Lebens. Sie lässt sich nicht in Hallen lagern. Mir wurde gesagt, wenn in Stuttgart der Bahnhof endlich fertig ist, also Stuttgart 21, dann spart man auf der Strecke von Stuttgart nach Ulm eine Viertelstunde. Wenn das also stimmt, dann haben Sie, wenn Sie einmal beruflich hin- und zurückfahren, eine halbe Stunde mehr Lebenszeit. Was ist das überhaupt? Leben. Und was machen Sie mit diesen 30 Minuten schnell verdunstendem Mehrleben? Die meisten werden natürlich mehr arbeiten, also in kürzerer Zeit mehr erledigen. Aber nicht einfach so guten Gewissens mehr Zeit haben. Nein, mehr erledigen. Für wen eigentlich? Oder für was? Für eine große, leidenschaftliche Vision? Verändern Sie die Welt mit dem, was Sie tun? Ich nehme die Antwort vorweg und sage, ja, jeder verändert natürlich die Welt. Schon jeder Akt der Kommunikation verändert sie. Und Paul Watzlawick behauptete, es sei unmöglich, nicht zu kommunizieren. Jeder Akt der Kommunikation, bewusst oder auch unbewusst, gestaltet einen Kontext außerhalb unserer eigenen Grenzen mit. Von dem sind wir dann Teil. Und es geht sogar so weit, dass schon unsere teilweise unbewusste Erwartungshaltung, die Art unseres Hörens allein, die Welt um uns herum dazu veranlasst, unsere Erwartungen tatsächlich zu erfüllen. Angeblich macht die Welt das so, dass sie uns einfach alles gleichzeitig vor die Nase stellt und uns dann entscheiden lässt, was wir gerne sehen würden. Eine Art Reality on Demand, sozusagen. Für diesen Zweck, quasi als Realitätenempfänger, gibt es in jedem Gehirn einen im Laufe des Lebens geformten Filter, der Irrelevantes herausfiltert, also die Realität um 99% verkleinert. 100% sind für ein menschliches Gehirn im Prinzip nur Rauschen, ohne Orientierungsmöglichkeit. Erst durch das Filtern werden wir fähig, Sinn zu geben. Und das Filtern geschieht vorbewusst. Ich kann also jetzt gerade gar nicht frei entscheiden, was ich sehen möchte. Und gleichzeitig wird nur das, was durch diesen Filter hindurch in meine Bewusstheit gelangt, zur Grundlage meiner bewussten Entscheidungen. Das Filtern an sich, wie auch das Beleuchten des Eingelassenen, sind in sich ein kreativer Akt. Man ist so untrennbar mit der Realität, die man wahrnimmt und bewertet, verbunden. Für meinen Beruf, ich bin ja Schauspieler, gibt es etliche Ansätze. Aber wenn ich schauspielerisch arbeite, nehme ich für die anstehende Rolle bewusst Einfluss auf meine vorbewussten Filter. Ich weiß daher, dass es geht. Als Erfolgsindikator für meine Arbeit habe ich unter anderem das Ausmaß, in dem Dinge, von denen meine Rolle in der Fiktion umgeben ist, anfangen in meiner eigenen, tatsächlichen Realität aufzutauchen. Und das tun sie. Dieses Auftauchen geschieht, ohne dass ich bewusst etwas tue. Es geschieht offenbar, weil mein vorbewusstes Hören verändert wurde. Klingt komisch, ist aber so. schon einer der größten, wenn nicht gar der größte Schauspiellehrer aller Zeiten, Jesus von Nazareth, sagte: Wer mich sucht, wird mich finden. Nach was möchte ich also suchen, wenn die Gefahr besteht, dass ich genau das tatsächlich finde? Wir sitzen hier, alle zusammen, und schätzungsweise 90% der Realität bleiben auch in unserer kollektiven Wahrnehmung vollständig im Dunkeln verborgen, obwohl wir direkt drin sitzen. Wie soll man etwas suchen, von dessen Existenz man nichts weiß? Hinzu kommt ein wissenschaftlicher Versuch aus dem Jahre 1976, in dem Benjamin Libé nachgewiesen hat, dass wir jetzt, in diesem Moment, nicht einmal wirklich Willensfreiheit darüber haben, was wir tun. In unserem Realitätsempfinden scheint gegenwärtig, was gerade eben war und nicht das, was jetzt gerade ist. Und jede Aktion von uns selbst ist 350 Millisekunden vor unserer bewussten Entscheidung bereits entschieden. Das wurde mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen. Und dennoch haben wir eine Art Willensfreiheit. Erstmal in Form eines Vetorechtes bei unseren eigenen Aktionen. Immerhin. Und wir haben eine Freiheit darin, unsere vorbewussten Filter zu ändern, tiefe Glaubenssätze zu aktualisieren und unser Hören neu auszurichten. Einmal tatsächlich neu ausgerichtet, beginnt dieses Hören, sich selbst in der Realität zu bestätigen. Nach was möchte ich also hören? Wer bin ich? Und was ist dieses Unbekannte, mich ständig gegenwärtig umgebende Leben, von dem ich nun noch 25 Minuten mehr habe? Es kann nichts von all dem sein, was ich kenne, denn alles, was ich kenne, ist vergangen.